Ja, herzlichen Dank. Wir bleiben gleich bei hinsichtlich zweierlei Aspekte, eigentlich sehr ähnlich wie beim letzten Vortrag. Der eine Aspekt ist der, wir haben weiterhin eine vektorborne Disease sozusagen vor uns. Der zweite Aspekt ist der, dass wir auch hier keine zugelassene Impfung derzeit verfügbar haben. Was sich ändert ist, diesmal haben Sie keinen Infektiologen und auch keinen Druckmediziner vor sich, sondern einen klinischen Pharmakologen. Wieso tut man Ihnen das an? Weiß ich auch nicht. Vielleicht könnte ein Hintergrund sein, mein Conflict of Interest, dass ich hier bei dieser Studie mitgearbeitet habe. Das hat auch der Professor Kollerich im Übrigen gemacht. Und es ist auch mein Conflict of Interest, dass diese Studie natürlich durch Baxter finanziert wurde. Das Zweite, was vielleicht meine Intention wäre, dass ich hier noch ein bisschen einen Überblick gebe, was man überhaupt so alles braucht für eine Vakzinentwicklung. Ich möchte den Vortrag gerne dreiteilen, ganz kurz über die Erkrankung, dann frühere Vakzine. Aus meiner Sicht, es geht ja hier um Vakzin-Pipeline, eine Pipeline muss nicht immer nur nach vorgehen, Pipeline kann man auch kurz mal zurückschauen und die aktuelle Studie dann darstellen. Gut, wie Sie alle wissen, die Lyme-Borreliose ist eine häufige Erkrankung, die Daten schwanken. Man kann sagen, in etwa 80.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Europa. Es gibt auch andere Daten, die sagen, 50.000 allein in Deutschland. Da gibt es offenbar eine sehr große Dunkelziffer. In den USA ist es ein bisschen seltener. Wir kennen alle sehr schön dieses klinische Bild, das wir nicht immer ganz so schön sehen, aber im Prinzip diesen Kreis, der sich da vergrößert und der dem Ganzen auch den Namen Wanderröte gegeben hat. Einige Patienten, sicherlich viel weniger als die Patienten glauben, aber doch einige Patienten entwickeln Spätkomplikationen, das können neurologische sein, kardiale Spätkomplikationen oder die Arthritis sein. Und was vielleicht ein erwähnenswert noch ist, in Europa haben wir verschiedene Stämme, die das Ganze erregen. In den USA haben wir nur einen einzigen Stamm. Das wird auch ganz wichtig sein, wenn wir auf die Pipeline zurückschauen. Das ist nicht vollständig, es gibt hier zum Beispiel auch noch Borrelien des Stammes Spilmani zum Beispiel und einige andere, die eine Rolle spielen. Wahrscheinlich aber nicht ganz so relevant sind, weil sie nicht so häufig die richtige Borreliose machen. Dieses Slide habe ich hineingenommen, weil es eigentlich nur eine Sache zeigen soll. Wo kommen denn diese Zecken überhaupt vor? Und die kommen diesmal so in dem Gürtel vor, in dem wir irgendwie leben. Das ist ungewöhnlich für so eine vektorborne Disease. Wenn man an die Malaria denkt, das sind immer die armen Länder. In diesem Fall sind das eigentlich die reichen Länder, wo man sich sonst jetzt häufig nicht so schlimme Dinge holen kann von den kleinen herumkrabbelnden Dingern. Das hat verschiedene Implikationen. Einerseits betrifft es uns, die andere Implikation ist, und auch das ist wahrscheinlich, wenn man eine Vakzine entwickelt, nicht ganz unwesentlich, das ist natürlich eine Erkrankung, die in reichen Ländern oder eine Impfung, die in reichen Ländern verkauft werden könnte. Und von daher erwartet man sich eigentlich, dass hier relativ große Effort hineingesteckt wird. Wenn ich mich auch zurückerinnere an meine Zeit an der Infektionsambulanz, ich habe auch dort kurz dienen dürfen, wenn ich mich da erinnere, gab es zwei große Gruppen von Patienten. Das eine waren die, die glauben, die chronische Borreliose zu haben. Davon gab es sehr viele. Das andere waren Inder oder Leute aus früheren Ostländern, die geglaubt haben, die Tuberkulose zu haben. Letztere hatten meistens auch diese Erkrankung, die ersteren meistens nicht. Wie setzt sich jetzt der Zyklus zusammen? Prinzipiell schlüpft diese Larve irgendwann aus dem Ei, muss dann ein paar verschiedene Zyklen hier durchleben, das ist nicht so wichtig. Meistens kommt es dann zu diesem Nymphenstadium. In diesem Nymphenstadium, da sind wir jetzt bald, weil im Mai kommen die Nymphen so richtig zur Blüte und da bleiben wir etwa bis September und das ist das Stadium, in dem die Borrelien noch vor allem vorhanden sind. Was auch ganz spannend ist, wenn einem so ein Zeck beißt, der braucht ein bisschen, um das zu übertragen. Das ist auch wesentlich anders als bei der Malaria-Mücke. Üblicherweise brauchen die 36 Stunden, sagt man, manchmal sogar noch länger. Vorher kann man sich kaum die Borreliose holen. Wieso das so ist, dazu kommen wir dann auch noch kurz bei den Vakzinen. Es gab bereits mal eine Vakzine, das habe ich schon gesagt, und diese Vakzine ist auf den Markt gebracht von GSK, hat ursprünglich noch anders geheißen, und ganz ursprünglich ist das eigentlich vom Max-Planck-Institut in Deutschland entwickelt worden, diese Vakzine. Aktiv war sie gegen dieses Oberflächenantigen, OSPA, zugelassen ist sie 1998 in den USA geworden und dann wieder zwei Jahre später zurückgezogen worden. Eine zweite Company hat daraufhin gleich gesagt, wir machen da nicht weiter. Und die Frage ist, wieso ist eigentlich diese Vakzine zurückgelassen worden? Was ist passiert? War sie nicht effektiv? Es gab eine große Zulassungsstudie an nahezu 7000 Patienten und prinzipiell war sie zu 80% effektiv gegen die Lyme-Erkrankung verglichen mit Placebo. Das ist eigentlich relativ gut für eine protektive Vakzine. Asymptomatische Fälle ist ein bisschen schwieriger zu evaluieren, aber die Daten sagen bis zu 100%. Verimpft wurden innerhalb von den 2,5 Jahren, die das Ganze am Markt war, in etwa 1,5 Millionen Dosen in den USA. Das klingt viel, ist aber eigentlich erschreckend wenig. Wenn man sich überlegt, in den USA leben 3 Millionen Einwohner, dann ist das so einer auf 200 in etwa. Wenn man sich überlegt, die Impfung wurde auch 2-mal grundimmunisiert und dann jedes Jahr aufgefrischt, hat das wahrscheinlich nur 1/1000 der Bevölkerung tatsächlich verwendet, diese Vakzine, was ja sehr, sehr wenig eigentlich ist. Wieso? Nun, es hat natürlich Nebenwirkungen gegeben. In den USA gibt es ein ganz interessantes System, um Nebenwirkungen aufzuzeichnen, ein bisschen einen komplizierten Namen. Das Spannende daran ist, man kann da Nebenwirkungen eintragen, wenn man Healthcare Professional ist, aber auch wenn man Patient ist oder auch nur Angehöriger ist von jemandem, der die Vakzin gekriegt hat, oder auch Rechtsanwälte zum Beispiel können dort Angaben machen. Insgesamt sind in diesem Zeitraum 900 Adverse Events eingetragen worden und ein Teil von diesen Adverse Events hat Arthritis oder hatten den Titel Arthritis. Nun, bei der Arthritis war man besonders irgendwie hellhörig, wenn man weiß, dass die Arthritis irgendwie verursacht werden könnte, zumindest in der Theorie, von einem Oberflächenepitop dieses OSPAs, das sehr ähnlich ist wie das Oberflächenepitop, das auch im menschlichen Körper vorkommt, auf Lymphozyten, nämlich den LFA1. Da hat man sich gedacht, naja, das passt ja irgendwie vom Pathomechanismus und diese Arthritis-Erkrankungen werden tatsächlich alle zurückzuführen sein auf die Impfung. Tatsächlich, wenn man das statistisch ausgewertet hat, gab es keinerlei Signifikanz, keinerlei Zusammenhang. Wieso war es trotzdem sehr schlecht für die Wirksamkeit oder für die Verkaufszahlen? Naja, es gab natürlich diese schlechten Schlagzeilen. Man musste ihnen sogar zugutehalten. Jeder dieser Artikel hat geschrieben, es gibt keinen Beweis dafür. Trotzdem, wenn einmal die Schlagzeilen so draußen sind, ist eine Vakzine fast nicht mehr zu retten. Weiterhin zum Tod haben schlussendlich beigetragen eine unklare Empfehlung. Die waren nicht generell empfohlen, diese Impfung, sondern jeder hat sich die kaufen können. In den USA gibt es natürlich kein Reimbursement-System im eigentlichen Sinn. Dazu kommt noch, man hat sie sehr unspezifisch empfohlen, man hat nicht gewusst, wer soll es nehmen. Wer ist jetzt im Endemiegebiet? Soll das der Büroarbeiter nehmen? Soll das der nehmen, der tatsächlich jeden Tag jagen geht? Und ein weiteres Problem ist natürlich, sie bekommen keine Herdenimmunität zustande bei einer Borrelien-Impfung. Ein Teilaspekt, der ebenfalls spannender ist, es wurde nicht in diesem System, wiederum ein komplizierter Name hier aufgenommen. Der Großteil der prophylaktischen Impfungen in den USA sind aufgenommen in so einer Art Dachfonds. Wenn Sie jetzt eine Nebenwirkung haben, wenden Sie sich nicht an den Hersteller, und in den USA kann man natürlich Unsummen für jede Nebenwirkung verlangen, sondern diesen Dachfonds. Diese Impfung war da nicht drin. Das heißt, die konnten ihre Regressionsansprüche direkt an GSK stellen und daraufhin hat dann die Firma gesagt, schlechte Presse, schlechte Verkaufszahlen, wir müssen Millionen Ersatz vielleicht zahlen, wir nehmen uns vom Markt. Obwohl es keinerlei statistische Signifikanz gab. Und das ist lange diskutiert worden und für mich ist das auch heute noch, muss ich ehrlich sagen, ein klassisches Beispiel für eine cautionary tale. Also da war nichts, man hat es einfach vom Markt genommen, weil es hat einfach der Verdienst nicht gepasst und man hat einfach Angst gehabt vor schlechter Presse. Hund müsste man sein. Wenn Sie ein Hund wären, gibt es 3 verschiedene zugelassene Impfstoffe, die Sie sich nehmen können. Ich möchte nicht wissen, wie viele unserer Patienten sich das irgendwie aus dem Internet besorgen und dann vielleicht selbst impfen. Aber hier gibt es auf jeden Fall 3 verschiedene Impfungen. Abgetötetes Spirocheten, ebenfalls Oberflächenantigen und hier sogar ein dualer Ansatz, wie wir gleich noch sehen werden. Und dann nochmal das gleiche Oberflächenantigen. Also vielleicht sollte man tatsächlich Hund sein. Zur aktuellen Studie. Die Firma Baxter hat sich entschlossen, so einen Impfstoff zu entwickeln. Auch die hat sich gestürzt auf das OSPA-Antigen, weil man halt schon gewusst hat, dass es früher aktiv war. Ein bisschen ein Unterschied diesmal ist, dass man verschiedene Oberflächenantigene genommen hat, nämlich 6 verschiedene, um eben nicht nur für die USA, sondern auch für Europa eine Zulassung bekommen zu können. Und man hat ein chimerisches Antigen oder ein chimerisches Antigen entwickelt. Was bedeutet das? Prinzipiell sind 3 solche Chimären in dem Impfstoff drinnen. Sie haben das ursprüngliche Antigen, von dem nehmen Sie an, dass dieser Teil hier schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass Sie Immunantwort haben. Das heißt, Sie splitten das heraus. Und zusätzlich nehmen Sie noch dieses Epitop hier hinaus, weil von diesem Epitop her erwarten Sie eben, wenn es tatsächlich diese Arthritis-Geschichte gab, dass dieser den Toll-Rezeptor irgendwie triggert und dass Sie hier die Probleme haben. Wenn Sie das machen, kommen Sie auf einen trivalenten Impfstoff, der prinzipiell 6 verschiedene Epitope aber enthält, womit Sie theoretisch diese Stämme hier abdecken. Sie sehen auch, da sind nicht alle Stämme drinnen, aber doch zumindest 90% der Stämme von Europa und alle, die sie in den USA haben. Das Spannende an diesem Impfstoff ist der, im Prinzip, Sie impfen zwar den Menschen, aber eigentlich töten Sie das Bakterium in der Zecke ab oder stören das Bakterium in der Zecke. Dieses Oberflächenantigen ist nämlich eigentlich nicht mehr dann hauptsächlich exprimiert, wenn Sie die Borrelien im menschlichen Körper haben, sondern im Darm der Zecke. Das heißt, die Zecke saugt Blut, das aufgenommene Blut enthält ihre Antikörper, zerstört dieses Oberflächenantigen oder verhindert, dass diese Borrelien weiterhin in die Speise, also in die Speicheldrüsen wandern können. Dafür müssen sie nämlich umsteigen auf dieses OSPC. Sie erinnern sich, dieser eine Hundeimpfstoff hatte sogar beides drinnen. Und damit können sie das nicht mehr und im Prinzip kann nichts passieren. Theoretisch ist natürlich auch die Idee, sollte tatsächlich eine Borrelie in den Körper kommen, dass es dort wirkt. Und das hat man sich in Tierstudien noch angeschaut, dazu komme ich noch. Präklinische Studien, man muss natürlich eine Reihe von präklinischen Studien machen, auch für Impfstoffe, viel weniger als für Small Chemicals, aber doch. Das ist eine rein pharmakodynamische Studie. Man hat Mäuse geimpft, hat sie gegenüber diesen Borrelien hier einfach exponiert und hat gesehen, für die europäischen Stämme in etwa 90% Protektion und für die amerikanischen Stämme, also für Buktorfre, 100% Protektion. Autoantikörper gab es da keine. Zusätzlich muss man natürlich noch schauen, wie ist das Ganze von der Toxicology, das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen ersparen, wird es ein bisschen kompliziert. Was vielleicht spannend ist, man hat sich dieses androgene Potenzial ganz besonders genau angeschaut und auch wir in der Studie waren ständig angehalten, darauf zu schauen, gibt es da irgendein Signal dafür? Und zumindest in der Präklinik gab es da nichts. Das ist das Entwicklungsprogramm. Wir stehen jetzt gerade hier, also die österreichischen Studien, Österreich und Deutschland, Phase 1, 2 wurden abgeschlossen und Sie sehen, derzeit haben wir da in etwa 750 Patienten drinnen. Wesentlich größere Studien werden hier noch folgen und auch Studien in den USA müssen folgen. Wie macht man so eine Studie? Man untersucht zuerst mal verschiedene Dosislevels, drei verschiedene, 30, 60 und 90 Mikrogramm. Man untersucht gleichzeitig, oder wir haben untersucht, adjuvantiert und nicht adjuvantiert, also mit Albuminhydroxid und ohne Albuminhydroxid. Und das Ganze teilt man dann in verschiedene Arme auf. Und Hauptzielparameter jeder Phase 1-2 Studie ist natürlich die Safety, sekundär wollen wir die Antikörper wissen. Das ist ein bisschen kompliziert, man schließt ein paar ein, schaut einmal, ob es denen gut geht, dann wird das Ganze mehr und immer mehr. Und auch das ist relativ kompliziert, deshalb möchte ich Ihnen da ein bisschen helfen, wenn ich Ihnen die Daten zeige. Die ersten Daten zeigen einfach nur die Safety dieser verschiedenen Impfstudien und das sind die systemischen Reaktionen. Sie sehen hier wieder die drei Stufen, 30, 60, 90. Adjuvantiert und nicht adjuvantiert. Und das, was Sie hier auf einen Blick sehen, ist, dass die nicht adjuvantierten besser vertragen, dass die adjuvantierten deutlich besser vertragen wurden. Wieso, weiß man nicht ganz genau. Man nimmt an, oder eine Theorie ist, dass dieses Albuminhydroxid irgendwie einen Lipidteil abcovern kann und wiederum Tollrezepte dadurch nicht so triggert. Das ist zumindest die Idee, derzeit am meisten floriert oder favorisiert wird, ist prinzipiell auch egal. Es macht weniger Nebenwirkungen. Der hier deutlich mehr, das war Fieber über 39 Grad und damit ist diese Dosisgruppe relativ rasch gestorben gewesen. Das sind die lokalen Reaktionen, da sehen Sie überall relativ das Gleiche. Auch da gibt es wieder ein paar rote, wenn Sie mich fragen, was das war. Das waren in Einzelfällen stärkere Verhärtungen, die aber auch reversibel waren und einer hat eine relativ starke Rötung gehabt, aber nicht in unserem Zentrum. Gut, jetzt die ersten serologischen Daten. Also man boostert die insgesamt dreimal mit dieser Vakzine. Das ist ein bisschen ein Unterschied zum Limerix, das früher auf dem Markt war. Und dann kann man sich anschauen, nach 85 Tagen, was hat man eigentlich erreicht gegenüber diesen sechs verschiedenen Serotypen. Und Sie sehen hier, das ist innerhalb dieser adjuvantierten Gruppe komplett dosisunabhängig. Sie haben überall eine Seroresponse gehabt, keinerlei Dosisabhängigkeit, was eher ungewöhnlich ist. Wenn man sich jetzt anschaut, wie ist das Ganze im Verlauf, dann sieht man das hier, nämlich dass sich diese Antikörper oder dieser Titer, das ist die zweite Vakzine gewesen, die dritte Vakzine und dann einfach der Verlauf sehr rasch wieder zurückbilden. Also die fallen sehr rasch ab. Der Booster allerdings nach einem Jahr macht einen extrem hohen Titer. Also auch hier werden wir eine Impfung sicherlich haben, die wir wahrscheinlich einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre, das Ganze noch herauszufinden, auffrischen wird müssen. Schlussendlich noch, wie ist natürlich auch sehr gut, selbstverständlich ist es sehr gut für die Firma. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen genauer anschaut, welche von diesen drei adjuvantierten war besser geeignet für die Subtypen, hier gibt es relativ wenig Unterschied, man kann das statistisch auswerten und hier waren die beiden unteren Dosisgruppen, die 30 und die 60er, lustigerweise sogar etwas besser als die hohe Dosisgruppe. Ich habe gesagt, man kann das im Tier wieder ausprobieren, nimmt also das Blut ab, gewinnt Serum und kann dieses Serum Tieren spritzen und kann diese Tiere dann um Tag 7 infizieren, wieder mit Borrelien und schlussendlich sieht man, dass die Tiere geschützt waren durch das humane Serum. Das ist ein bisschen einmal ums Eck herum Approach, aber es funktioniert im Prinzip ganz gut. Und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, im Prinzip reicht auch hier der Antikörpertitel noch und tatsächlich die Borrelien in der Zecke zu töten, oder ist es doch eine Immunität im menschlichen Körper? Das wissen wir derzeit noch nicht so genau. Zusammenfassend, die adjuvantierte Formulierung war besser. Alle Formulierungen haben prinzipiell ein vergleichbares Ansprechen gezeigt. Booster war deutlich besser mit der Adjuvantierung. Die 30 bzw. 60 Mikrogramm Dosis wird die sein, die man weiter untersucht. Und im Tierversuch kann man mal so eine präliminäre Wirkung abschätzen. Was man jetzt tatsächlich braucht, das kann uns diese Studie noch gar nicht sagen, inwieweit können wir Borrelieninfektionen unterdrücken, und dafür wird es eben sehr viel größere Studien geben müssen. Man wird ein deutlich größeres Safety-Database brauchen. Wir wissen noch nicht genau, welche Intervalle, ein Jahr Booster, zwei Jahr Booster, drei Jahr Booster, und welcher Titer schützt, also ob wir irgendeinen Surrogatmarker dann haben werden, so wie wir es bei anderen Impfungen haben, das wird natürlich auch in der Phase 3 untersucht werden, ist aber extrem schwierig in so einem Fall. Sie können natürlich nur die Leute heraussuchen, die einen Zeck hatten, der Borrelien hatte und bei dem die Impfung nicht gewirkt hat, also der tatsächlich eine Borreliose entwickelt hat, um eine Untergrenze festzulegen, was extrem schwierig ist natürlich. Also wird noch ein bisschen dauern, bis wir den am Markt sehen.